Es gibt in diesem Herbst 3 Podcasts zu dem Thema Gottes Wort in der Bibel. Im Oktober ging es um die Frage, hat Gott mit Abraham, Mose und Elia gesprochen? Ich kann mir gut vorstellen, dass einige mit diesem Podcast unzufrieden waren, weil die Frage ja noch nicht beantwortet ist. Ich hoffe, dass wir heute ein Stück näher kommen, aber die 3 Podcasts gehören zusammen und bis Dezember möchte ich schon die Frage eindeutig beantworten. Heute geht es um die Frage, was weiß man genau über Jesus und wie war die Entwicklung vom Evangelium Jesu zu den 4 Evangelien der Bibel. Früher gingen die Menschen davon aus, wenn man in der Bibel etwas liest, das ist so gewesen. Und manche Christen stellen sich das heute noch so vor. Ich möchte zeigen, dass man das nicht so ohne weiteres voraussetzen kann. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen aus dem Matthäusevangelium in dem Kapitel 8, die Verse 23 bis 27. Es ist die Erzählung vom Sturm auf dem See. Ich lese zunächst einmal den Text, wie er im Matthäusevangelium in der von den Bischöfen herausgegebenen revidierten Einheitsübersetzung steht. 2016 ist die erschienen. Wenn Sie eine andere Bibel benutzen, können Sie es gerne selber auch vergleichen. Es ist wichtig, dass Sie sich nicht nur den Podcast anhören, sondern dass Sie selber anhand Ihrer Bibel das überprüfen. Matthäus schreibt, er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich auf dem See ein gewaltiger Sturm, sodass das Boot von den Wellen überflutet wurde. Jesus aber schlief. Da traten die Jünger zu ihm und weckten ihn. Sie riefen, Herr, rette uns, wir gehen zugrunde. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, drohte den Winden und dem See, und es trat völlige Stille ein. Die Menschen aber staunten und sagten, was für einer ist dieser, dass ihm sogar die Winde und der See gehorchen? Wenn man diesen Text liest oder hört, kann man durchaus zu der Meinung kommen, Matthäus schreibt, was damals auf dem See gewesen ist. Und dass das nicht so ohne weiteres vorausgesetzt werden kann, wird deutlich, wenn man den Text vergleicht mit der entsprechenden Erzählung im Markus-Evangelium. In der revidierten Einheitsübersetzung gibt es ganz kurze Einführungen zu den Evangelien. Und da steht zum Beispiel zum Matthäus-Evangelium, das Evangelium setzt das Markus-Evangelium voraus. Es wird angenommen, dass das Matthäus-Evangelium also später geschrieben wurde als das Markus-Evangelium. Und es steht dann auch, als Grundlage dienten dem Evangelisten das geschriebene Markus-Evangelium. Er hat also das Markus-Evangelium gekannt, benutzt, überarbeitet und dann in einer Neufassung herausgegeben. Im Markus-Evangelium steht der entsprechende Text im 4. Kapitel in den Versen 35 bis 41. Wenn man diese beiden Texte bei Markus und bei Matthäus miteinander vergleicht, dann fällt einmal zunächst auf, der Matthäustext ist kürzer. Markus schreibt das ausführlicher. Und wenn man das genau Vers für Vers vergleicht, dann stellt man fest, Matthäus lässt viele Einzelheiten weg, die im Markus-Evangelium stehen. Er strafft den Text, er kürzt den Text, Er konzentriert sich auf die Person Jesu. Matthäus lässt zum Beispiel die wörtliche Rede weg. Jesus sagt zu den Jüngern, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Matthäus lässt weg, dass sie die anderen Leute fortschicken. Matthäus lässt weg, dass noch andere Boote ihn begleiten. Matthäus lässt weg, dass sich das Boot bereits mit Wasser zu füllen begann. Matthäus lässt weg, wo Jesus in dem Boot war, nämlich hinten auf einem Kissen. Und Matthäus lässt weg, dass der Wind sich legte. Matthäus überarbeitet aber den Text noch in einer anderen Weise. Er strafft nicht nur die Erzählung, sondern er ändert einiges. Das sind alles Kleinigkeiten, aber sie machen deutlich, welche Absicht hinter dem Matthäustext steht. Nach dem Markus-Evangelium fuhren die Jünger mit Jesus im Boot. Nach dem Matthäus-Evangelium stieg Jesus in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Da ist die Initiative eindeutig auf Seite von Jesus und die Jünger folgen ihm nach. Die Reihenfolge bei Matthäus ist ein Hinweis auf die Rangfolge. Jesus geht voraus und seine Jünger hinterher. Noch deutlicher wird der Unterschied bei dem Hilferuf der Jünger. Markus schreibt, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen. Matthäus macht daraus, Herr, rette uns, wir gehen zugrunde. Aus einer vorwurfsvollen Frage, ist es dir egal, dass wir zugrunde gehen? Kümmert es dich nicht? Aus einer vorwurfsvollen Frage wird ein vertrauensvoller Hilferuf, Herr, rette uns, wir gehen zugrunde. Auch die Anrede dabei ist bedeutsam. Wenn Matthäus schreibt, Herr, dann ist damit viel mehr gemeint, als wir in der deutschen Sprache mit dem Wort Herr ausdrücken. Der Herr Meier, der Herr Schulze, der Herr Schmitz, so ist Jesus nicht mit Herr gemeint. Er ist nicht ein Herr, sondern er ist der Herr. Im griechischen Original steht Kyrios. Das ist der göttliche Herr. Im Alten Testament, in griechischer Übersetzung, wird Gott mit Kyrios wiedergegeben. Wenn die Jünger ihn also anreden, Kyrios, rette uns, dann ist das ein Glaubenszeugnis, das weit über das hinausgeht, was im Markus-Text steht. Kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Matthäus ändert noch mehr. Die Reaktion Jesu ist nach Matthäus eine Kritik an den Jüngern. Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Und dann stand er auf und beruhigt den Sturm. Im Markus-Evangelium steht es umgekehrt. Jesus stand auf, drohte dem Wind, beruhigte den Sturm und dann sagte er zu den Jüngern, warum habt ihr solche Angst? Wenn man diese vielen Änderungen zusammennimmt, jede für sich ist nur eine Kleinigkeit, aber alle zusammen machen eine bestimmte Absicht deutlich. Matthäus ist nicht an den konkreten Einzelheiten des Ereignisses interessiert, er ist an der Person Jesu interessiert. Und er will die Vollmacht Jesu, die Hoheit Jesu herausstellen. Deshalb ändert er die Markus-Vorlage. Matthäus ist nicht so sehr ein objektiver Berichter, sondern seine Schilderung ist mehr eine Predigt über die Macht Jesu. Seine Schilderung ist ein Glaubenszeugnis. Er arbeitet in den Text hinein, was er von Jesus glaubt. Jesus kann das, weil er von Gott kommt. Er ist der Herr. Er ist nicht nur ein Meister, der sich mit seinen Jüngern unterhält, sondern er redet in göttlicher Vollmacht. Matthäus verfälscht den Text nicht, aber er überarbeitet ihn, indem er die Markus-Vorlage ausdeutet. Er beschreibt eine Geschichte, aber er beschreibt sie so, wie nach seinem Glauben sie eigentlich hätte ablaufen können. Das Matthäusevangelium ist Bericht und Bekenntnis. Es schildert ein Ereignis auf dem Hintergrund einer bestimmten Deutung. Für Matthäus ist Jesus der Sohn Gottes und unter diesem Gesichtspunkt überarbeitet Matthäus das Markus-Evangelium. Das ist nur ein Beispiel aus den Evangelien, aber es ist typisch. Es genügt nicht, den Inhalt der Bibel zur Kenntnis zu nehmen, sondern es ist wichtig, nach der Aussageabsicht zu fragen. Und die Absicht von Matthäus wird an diesem Beispiel ganz deutlich. Er will nicht objektiv, präzise beschreiben, was damals geschehen ist, sondern er will die Vollmacht Jesu in den Mittelpunkt stellen. Damit verfälscht er nichts, aber man kann nicht einfach den Text in der Bibel aufschlagen und sagen, da steht's doch, so ist es gewesen. Man muss immer fragen, warum schreibt der Evangelist das so? Wie man dann die Frage beantworten kann, was weiß man denn genau über Jesus? Das soll im zweiten Teil überlegt werden.